Ein Jahr lang haben wir Spannendes, Nützliches sowie Lehrreiches aus den steirischen Apotheken erfahren. Jetzt im Monat Dezember wollen wir uns die ehrenamtlichen Tätigkeiten der steirischen Apothekerinnen und Apotheker anschauen. Und da freut es mich, dass ich heute Menschen bei mir habe, die sich nicht nur ehrenamtlich engagieren, sondern auch mitreißende Geschichten zu erzählen haben.
Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Apothekerin Alexandra Mandl von der steirischen Apothekerkammer kennt ihr ja schon aus den letzten Folgen. Schön, dass du wieder da bist.
Danke für die Einladung, Roland.
Paul Ertl ist Apotheker ohne Grenzen. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen, Elisabeth Eder, aktiv bei den Maltesern.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und Valerie Edegger, du bist weltweit unterwegs in Apotheken. Schön, dass du auch Zeit gefunden hast, um bei mir vorbeizuschauen.
Hallo Roland.
Alexandra, du setzt dich nebenbei auch für deinen Berufsstand ein, bist also Gewerkschafterin?
Sozusagen, ja.
Das merken wir mindestens einmal im Jahr, wie wichtig eine Gewerkschaft ist, nämlich wenn es um die Gehaltsverhandlungen geht. Was gehört denn sonst noch alles so zu deinen Aufgaben in der Berufsvertretung?
Ja, da gehören vor allen Dingen arbeitsrechtliche Fragen dazu. Das heißt also, wenn angestellte Apothekerinnen schwanger werden und dann eben wissen möchten, wie schaut's aus mit Urlaubsanspruch, was darf ich arbeitsmäßig noch machen, was nicht, oder auch wenn jemand einfach in ein Dienstverhältnis einsteigt, was macht er dann? Und wir starten auch schon ganz früh auf der Uni. Das heißt, wir erklären auch schon den Pharmaziestudierenden, wie steige ich dann nachher in die Apotheke ein, was muss ich beachten, was sollte in einem Dienstvertrag drinnen stehen. Also sozusagen ein Rundum-Paket, um dann sorgenfrei nur an den Apothekendienst denken zu können.
Was sind so die wichtigsten Punkte, damit ich dann sorgenfrei in den Beruf eintreten kann?
Also ganz sicher, dass man sich da mal arbeitsrechtlich anschaut, was steht in meinem Dienstvertrag drinnen, ist das alles okay? Ja, und sonst sind das manchmal nicht immer ganz erfreuliche Sachen, wenn zum Beispiel ein Dienstverhältnis endet, dass man dann eben schon weiß, was habe ich für Urlaubsansprüche, und günstig ist das schon immer gleich am Anfang im Rahmen eines Dienstvertrages, eines unterschriebenen, zu klären. Deswegen, das darf ich allen Kolleginnen mitgeben, wenn ihr irgendwo zu arbeiten beginnt, Dienstvertrag unterschreiben ist essentiell und man sollte auch wissen, was man da unterschreibt.
Wie oft werden deine Dienste da in Anspruch genommen?
Ja, wir bieten das auch vorbeugend an, wie gesagt. Also wir machen zum Beispiel das Seminar Mein erster Nachtdienst für junge Apothekerinnen, dass die dann wissen, was auf sie zukommt. Das ist so zweimal im Jahr. Für die Uni machen wir auch einmal im Jahr was und ansonsten, wenn es benötigt wird. Also das ist in manchen Wochen dreimal, in manchen Wochen gar nicht.
Mein erster Nachtdienst.
Ja.
Das klingt spannend. Ich schätze mal, da geht's nicht darum, sperrt die Tür zu, dass keiner reingeht, sondern...
Nein, da geht's darum, was muss im Nachtdienst gemacht werden, was muss im Nachtdienst nicht gemacht werden, was für Zusatzgelder kann ich dann im Nachtdienst verlangen, weil es ist ja Unterschied, wenn jemand zwischen 18 und 20 Uhr zu mir kommt oder wenn jemand um 1 Uhr in der Nacht was von mir braucht, und auch so praktische Tipps, weil im Nachtdienst kommen noch ganz viele handgeschriebene Rezepte, die dann die Leute oft nicht mehr lesen können, wenn sie allein in der Apotheke stehen, und nach was für Kriterien man da zum Beispiel vorgehen kann, um etwas zu entziffern, von dem man nicht ganz sicher ist, ob es das Richtige ist, was der Arzt gemeint hat.
Warum hast du dich entschieden, für deinen Berufsstand quasi einzutreten?
Ja, ich denke, irgendwer muss das machen. Ich habe schon in der Uni Studienvertretung ein bisschen mitgearbeitet. Ich war auch schon Klassensprecherin, und wenn man ein bisschen goschert ist, dann landet man einfach bei solchen Sachen.
Alles klar. Ärzte ohne Grenzen ist vielen ein Begriff, es gibt aber auch Apotheker ohne Grenzen. In Österreich ist der gemeinnützige Verein vor 7 Jahren gegründet worden. Paul Ertl ist seit über 3 Jahren, soviel ich weiß, aktives Mitglied. Wie bist du dazu gestoßen und was waren deine Beweggründe?
Genau, seit jetzt über 3 Jahren bin ich dabei. Meine Beweggründe waren eigentlich ganz einfach, wollte eigentlich einfach helfen. Und ich finde es einfach interessant, die Kombination aus meinem Beruf und eben das, mein Know-how, was mein Wissen, was ich eben auf der Uni gelernt habe, was ich täglich im Beruf anwende, eben auch für einen guten Zweck einfach einzusetzen. Das waren so meine Beweggründe. Aber auch, es ist total interessant, neue Leute kennenzulernen. Das finde ich total spannend, mit Kolleginnen und Kollegen diesbezüglich einfach zusammenzuarbeiten.
Wie funktioniert denn so ein Einsatz für Apotheker ohne Grenzen? Braucht man da eine spezielle Ausbildung oder Schulung?
Genau, es gibt eine Schulung, zwar dauert die 2x3 Tage und findet meistens in Salzburg statt. Funktioniert so, dass wir hauptsächlich theoretischen Teil haben, aber auch einen praktischen Teil. In dem theoretischen Teil lernt man eben viel über Katastropheneinsätze, wie verhaltet man sich in einem Einsatz, wie arbeitet man mit anderen NGOs zum Beispiel zusammen, und eben einen praktischen Teil, zum Beispiel Aufbau einer Feldapotheke. Das war so eigentlich der interessanteste Part, den ich bei der Schulung gelernt habe. Man lernt wirklich aus dem Nichts eine Apotheke aufzubauen. Und man muss das auch so sehen, man hat dann meistens keinen Computer, man hat keine Elektronik. Man geht wirklich back to the roots und wirklich zu Papier und Stift wieder. Das ist ganz spannend, weil jeder ist in der Apotheke gewohnt, einen Computer zu haben und elektronische Rezepte zu haben. Das geht dann meistens in ein Katastrophengebiet oder an Einsatzort geht das dann meistens eben einfach nicht.
Wie kann ich mir bildlich so eine Feldapotheke vorstellen?
Wir haben das in den Schulungen so gemacht, dass wir wirklich einfach Biertische und Bierbänke genommen haben und daraus wirklich eine Apotheke gebaut haben, wo Patienten eben reinkommen können und auf der anderen Seite wieder raus, und uns wirklich ein Lager zusammengerichtet, das einfach für uns praktikabel war, einfach zum Arbeiten.
Und wie ist so etwas organisatorisch möglich? Weil ich gehe mal davon aus, bei einer Feldapotheke hat nicht jeder ein Rezept dann in der Hand, wo dann zu euch kommt, oder?
In der Regel funktioniert es so, dass Rezepte wirklich ausgestellt werden dort auch von einem Arzt, und der Apotheker, die Apothekerin dann wirklich dann dort für die Abgabe von den Arzneimitteln dann verantwortlich ist.
Okay, wir haben hier jetzt von Übungen gesprochen. Du warst aber auch schon bei echten Einsätzen im Rahmen von Apotheker ohne Grenzen dabei. Wo warst du da und warum?
Ich bin am Anfang des Ukraine-Krieges zweimal in die Ukraine gefahren, einmal an die Grenze und einmal direkt in die Ukraine. Dabei habe ich einen Hilfstransport einfach begleitet. Ich glaube, das war einfach notwendig, weil am Anfang des Ukraine-Krieges viele Arzneimittel einfach gefehlt haben und da einfach total viele Österreicher gespendet haben und wir mit diesem Geld dann einfach Arzneimittel eingekauft haben und diese dann in die Ukraine gebracht haben.
Also du bist auch ins Land hineingefahren, hast du da keine Bedenken gehabt, irgendwie, dass das gefährlich ist?
Ich muss ganz ehrlich sagen, an der Grenze hat man dann schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, aber es war durchweg sicher für uns. Also wir waren das erste Mal, also bei meinem Einsatz, den ich begleitet habe, in die Ukraine, waren so ein paar Kilometer ins Landesinnere. Und das war es jetzt relativ sicher.
Wie ist denn das eigentlich bei Medikamenten, die von einem Land ins nächste gebracht werden, wo dann auch eine andere Sprache vorherrscht?
Es ist gar nicht so einfach, überhaupt einmal die Medikamente ins Ausland zu bringen. Da braucht es nämlich gewisse Zollvorschriften, die beachtet werden müssen. Das muss alles im Vorhinein abgeklärt sein. Wir haben hauptsächlich Notfallmedikamente, Verbandstoffe transportiert. Diese Notfallmedikamente waren dann eben auch meistens für Ärzte, die dann natürlich einen sicheren Umgang mit dem Arzneimittel, mit dem Medikament dann bereits kennen.
Warst du sonst noch wo, außer in der Ukraine?
Ein weiteres Projekt, wo ich begleiten durfte, war in Bihać. Das war an der bosnisch-kroatischen Grenze. Es ist eine Organisation, die wir dort unterstützen. Das ist SOS Bihać. Die sind darauf spezialisiert, Flüchtlinge auf der Balkanroute zu betreuen, und sie leisten lokale Hilfe für wirklich die lokale Bevölkerung. Das Gesundheitssystem ist nicht so, wie man es jetzt in Österreich vorstellt. Ist ein bisschen schwieriger in Bihać zum Beispiel, dass man hier wirklich eine ärztliche Betreuung immer parat hat.
Und wenn jetzt irgendwo auf der Welt was passiert und jetzt werden die Apotheker ohne Grenzen benötigt, von wem bekommst du dann das Go? Und du arbeitest ja auch in einer Apotheke, das heißt, du fehlst ja dann auch dort. Ist das so selbstverständlich, dass du dann immer weg kannst und du bist ja dann auch länger fort?
Prinzipiell funktioniert es so, dass wir immer eine offizielle Einladung beziehungsweise ein offizielles Hilfegesuch dann von einem Land zum Beispiel bekommen oder von einer anderen Organisation. Erst dann werden wir aktiv. Würde ja sonst keinen Sinn machen, wenn wirklich alle Hilfsorganisationen dann einfach sagen, ja, wir starten jetzt los und wir helfen jetzt. Das wäre ein bisschen ein Chaos. Bei mir persönlich ist es so, dass ich zum Glück einen Chef habe, der mich da unterstützt, der absolut bereit ist, mir da dann wirklich für ein paar Tage freizugeben. Das ist total super.
Wenn da jetzt eine Apothekerin, ein Apotheker zuhört und sich denkt, wow, das wäre auch was für mich, Apotheker ohne Grenzen, wo kann ich mich da schlau machen, bewerben?
Am besten, man schaut wirklich auf die Homepage www.apothekerohnegrenzen.at. Da gibt es ja die wichtigsten Informationen zu Apotheker ohne Grenzen und auch eine E-Mail-Adresse. Da kann man dann jederzeit eine E-Mail schicken und und wird dann wieder kontaktiert.
Und eine der ersten Fragen ist immer, wie viel Zeitaufwand ist das?
Wie viel man Zeit investieren mag. Also es ist nicht so, dass man dann verpflichtet ist, immer mitzufahren, sondern es gibt eben wirklich einen Pool an Pharmazeuten, die das machen. Und wenn man dann eben Zeit hat, kann man sich melden für einen Einsatz.
Alles klar. Apothekerin Elisabeth Eder, du bist Mitglied der Malteser, zu denen ja mehrere Malteser-Hilfswerke gehören. Was gehört denn da eigentlich alles dazu?
Also ich bin Mitglied im Malteser-Hospitaldienst, salopp gesagt Malteser. Wir sind ein Hilfswerk des Malteser Ritterordens und neben uns gibt es ganz viele verschiedene andere Hilfswerke, die sich von AIDS-Kranken bis einsamen Menschen widmen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Hilfswerken und der Malteser Hospitaldienst ist eben ein Hilfswerk des großen Malteser Ritterordens.
Wie bist du zu den Maltesern gekommen? Was war so deine Intention?
Ich bin ganz zufällig am Beginn meines Studiums über einen befreundeten Priester dazu gestoßen und habe mir gedacht, ich schaue mir das mal an. Und am Anfang ist die Ausbildung ein bisschen theoretisch. Wir sind also wirklich in Erster Hilfe, in Geschichte, in Krankenpflege und in Sanitätstechnik professionell ausgebildet. Und das war am Anfang eher zäh, muss ich gestehen, bis ich die erste Weihnachtsfeier miterleben durfte, wo wir mit circa 100 Leuten Stille Nacht gesungen haben und für manche Menschen wirklich das einzige Weihnachtsfest bestreiten durften. Und ab da habe ich beschlossen, da bleibe ich.
Wie können die Malteser und eine Apothekerin voneinander profitieren?
Das ist mir lange nicht so aufgefallen, aber in der letzten Zeit ergeben sich vielleicht auch durch die Aktualität sehr viele Themen, wo ich mich nicht für entweder oder entscheiden muss, sondern wo mein Malteserherz und mein berufliches Apothekerherz ganz gut zusammengehen. Ganz akut hat das angefangen auch mit dem Ukraine-Krieg, wo wir, und das ist ein Vorteil der Malteser, wirklich innerhalb der ersten 3-4 Tage reagieren konnten, bevor alle anderen internationalen Organisationen sich mal auf den Weg gemacht haben. Da durfte ich dank einer wirklich großzügigen und schnellen Reaktion der Apothekerkammer mich über einen riesigen Spendenberg an Geldern freuen, die wir dann mit meinem Chef kostengünstig in Ware umgesetzt haben. Und das innerhalb wirklich von 4 Tagen nach Lemberg bringen durften. Und zwar alles, was dort schon abgefragt wurde, das war natürlich ganz viel Erste-Hilfe-Material. Da ging es vor allem darum, auch um den Menschen in den Dörfern zu ermöglichen, ihre Kollegen, ihre Freunde und ihre Nachbarn erst versorgen zu können. Und da haben wir eben mit dem Geld der steirischen Apotheker ganz viel Ware nach Wien gebracht und mit 2 LKWs voller Hilfsgüter, Nahrungsmittel und so Materialien des ersten Bedarfs wie Powerbanks, Taschenlampen, ging das dann wirklich in der ersten Kriegswoche nach Lemberg in einer Zeit, wo die anderen Organisationen sich mal angefangen haben zu organisieren und zu strukturieren. Und das ist eben das, was die Malteser auch ausmacht, dass wir schnell helfen können, weil wir alle mit vollem Herzen und ehrenamtlich dabei sind und keine großen Strukturen berücksichtigen müssen.
Weil du sagst, ihr könnt ganz schnell reagieren. Warum geht es so flott?
Ich glaube, wir sind einfach so schnell, weil wir das alle aus reiner Nächstenliebe machen, neben unseren Jobs, neben unseren Ausbildungen, neben der Familie. Und da schaut einfach, wenn irgend so ein Hilferuf gestartet wird, jeder, ob er nicht sich losreißen kann. Und das funktioniert halt wirklich ganz gut, weil es gibt so keine Tag- und keine Nachtzeiten. Und wir haben zwar schon eine Struktur, aber innerhalb der können wir uns alle relativ frei bewegen. Und so mein Motto ist immer, geht nicht, gibt's nicht. Außer wenn wir an den finanziellen Gegebenheiten scheitern. Aber wenn man, und das hat mir von Anfang an so viel Freude gemacht, wenn man jetzt sagen will, ich will für 30 Leute ein Wanderwochenende in den Bergen organisieren, die eigentlich zu Hause im Rollstuhl sitzen, dann geht auch das, wenn man es möchte und wenn man es mit der Unterstützung der anderen Malteser Kollegen und Kolleginnen in die Tat umsetzen kann.
In der Steiermark sind aktuell rund 21.000 Menschen von Demenz betroffen. Im Jahr 2025 sollen es mehr als 35.000 sein. Du widmest dich sowohl beruflich als auch ehrenamtlich betroffenen Menschen. Was machst du da genau?
Also ich darf auch in Vertretung der Apothekerkammer das Demenzforum unterstützen. Das ist eine relativ neu gegründete Plattform, wo alle Professionen zusammenarbeiten, die sich dem Thema widmen. Da geht es ganz viel um Kommunikation, um Beratung, um Bewusstmachen. Das bedeutet einerseits, dass wir in der Apotheke, ich darf in einer demenzfreundlichen Apotheke arbeiten, wirklich Betroffene, aber auch natürlich Angehörige auf dem Weg mit dieser Erkrankung unterstützen. Informationen, die leider viel zu oft noch fehlen, weitergeben, auch so ein bisschen die moralische Unterstützung geben und zu sagen, wir sind für euch da, kommt mit euren Sorgen, wir helfen euch weiter, wir vernetzen euch, weil es gibt schon ein unglaublich breites Angebot an Hilfsleistungen und an Unterstützungen, ganz oft sogar kostenlos, aber leider wissen es die wenigsten Betroffenen und auch die Angehörigen nicht. Und das ist eine der wichtigen Meilensteine, dass man den Leuten sagt, ihr seid nicht alleine, es ist eine Diagnose, die wirklich eine Herausforderung ist, aber es gibt schon wirklich viel Unterstützung. Wir versuchen euch dahin zu bringen, wo das Angebot ist. Und auf der anderen Seite gibt es die wirklich unglaublich tollen Tage der Demenz im September, der mit einem Tag angefangen hat und mittlerweile steiermarkweit wirklich schon mehrere Tage umfasst. Und da stehe ich einerseits am Kaiser-Josef-Markt, da gibt es immer einen Informationstag für die Bevölkerung, auch von diversen Organisationen, wo Leute hinkommen und einfach sich informieren können, Fragen stellen können, selbst gewisse Tests machen können, auch sehen können, was es schon alles an Utensilien gibt, um Menschen mit Demenzen das Leben zu erleichtern. Und auf der anderen Seite darf ich dann als Malteserin den Gottesdienst mit allen Sinnen unterstützen. Das ist eine heilige Messe, wo es wirklich darum geht, Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten mitzunehmen und sie eben nicht nur anzusprechen, sondern zu berühren, mit ihnen zu singen. Also alle Sinne, die ein Mensch so hat, anzusprechen und daraus einen Gottesdienst zu machen. Sehr berührend.
Bis zum September ist leider noch ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt vorher schon in Kontakt treten möchte mit dir, mit euch, wo schaut am besten nach?
Also die erste Ansprechperson ist, würde ich sagen, wie immer das Internet. Aber man kann sich wahrscheinlich auch in jede Apotheke wenden und sagen, ich hätte gerne Infos zum Thema Demenz. Man kann das Forum Demenz googeln. Das ist eben die Plattform, die alle Organisationen vereint, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben. Und wenn man sich sonst gar nicht traut, finde ich auch den Hausarzt, zu dem man ein Vertrauensverhältnis hat, einfach danach fragen und sagen, ich habe ein besonderes Interesse. In meiner Familie gibt es einen Betroffenen. Ich möchte mich da ein bisschen schlau machen. Es gibt wirklich schon sehr viel Angebot, das man in Anspruch nehmen kann.
Du hast angesprochen, du arbeitest in einer demenzfreundlichen Apotheke. Gibt es mehr als diese eine demenzfreundliche Apotheke in der Steiermark? Wenn ja, wie erkenne ich diese?
Ja, es gibt mittlerweile Gott sei Dank eine ganze Reihe demenzfreundlicher Apotheken. Die sind erstens hoffentlich erkennbar durch die Kompetenz und den besonderen Umgang mit Menschen, die von demenziellen Erkrankungen betroffen sind. Aber von außen erkennbar sind sie an einem Kleber, an einem Sticker, der normalerweise gleich beim Eingang platziert ist, wo demenzfreundliche Apotheke draufsteht. Wir Mitarbeitenden in solchen Apotheken sind speziell geschult. Also wir haben einen mehrwöchigen Lehrgang, eine Ausbildung zu diesem Thema gemacht und auch eine Abschlussarbeit geschrieben und haben da eben von den Grundlagen dieser Erkrankung bis natürlich Kommunikationsthemen, speziellen Umgang mit den Medikamenten, die genau diese Krankheit betreffen, aber auch sehr viel Zeit mit Betroffenen verbracht und durften dann auch eine Abschlussarbeit schreiben. Also das ist was, was ich jedem Menschen auch ans Herz legen kann und jedem Kollegen und jeder Kollegin, weil dieses Thema entweder schon oder in näherer Zukunft uns alle irgendwie betrifft. Im Freundeskreis, im familiären Umfeld, vielleicht auch bei Arbeitskollegen. Es gibt ja auch durchaus Menschen im Arbeitsleben. Und die Krankheit, so schrecklich sie ist, aber das Allerwichtigste ist, in sozialen Kontakt mit den Betroffenen zu treten, sie anzunehmen, mit ihnen zu kommunizieren und sich nicht einfach wegzudrehen, weil man nicht weiß, wie man umgehen soll. Und das tut uns, glaube ich, allen gut.
Alles klar. Noch einmal zurück zu den Maltesern. Deine Malteser-Kolleginnen und Kollegen dürfen ja auch von deinem Fachwissen profitieren. Inwiefern?
Also nachdem wir ja professionell geschult sind, einerseits im Sanitätsdienst und da auch wirklich mit der Rettung mitfahren, also wir machen Nachtdienste beim Roten Kreuz, andererseits aber auch Tage bis wochenlang mit Menschen mit Behinderungen unterwegs sind und dann auch für deren Wohlergehen verantwortlich sind, gibt es natürlich auch bei uns regelmäßige Aus- und Weiterbildungen. Und da versuche ich meine Kollegen und Kolleginnen auch dahingehend zu schulen, was muss ich wissen, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, der viele Medikamente nimmt, wo muss man aufpassen, was darf man nicht zum Essen nehmen, wie verwende ich ein Dosier-Aerosol bei Lungenerkrankten richtig. Also all das, was man mit seinen eigenen Medikamenten im Umgang weiß, sollte man natürlich auch dann wissen, wenn man einen Menschen betreut, der einfach auf die Unterstützung von zahlreichen Arzneimitteln angewiesen ist.
Elisabeth, du hast auch ein aktuelles Herzensthema. Erzähl uns davon.
Mein ganz aktuelles Herzensthema ist, es Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, wirklich wandern zu gehen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir seit diesem Sommer 2 Wanderrollis im Betrieb haben. Das sind meines Wissens die ersten in der Steiermark, aber wahrscheinlich auch einer der wenigen österreichweit. Das ist einfach eine Rollstuhlform, mit der man wandern kann. Das heißt, da gibt es ein großes Rad und vorne und hinten jeweils einen Menschen, der diesen Wanderrollstuhl zieht oder schiebt. Wir sind in der luxuriösen Lage, dass wir 2 E-Modelle haben. Das heißt, es geht ein bisschen leichter, man kommt ein bisschen weiter. Und wir haben das voriges Jahr im Herbst auf der Daublitz testen dürfen mit einem jungen Mann aus der Obersteiermark, der noch nie im Leben auf einer Alm war. Und diese Freude ist dann einfach auch so ansteckend, dass man sagt, ich möchte das vielen Menschen ermöglichen. Die sollen alle mal im Schöckel gewesen sein, aber nicht nur mit der Seilbahn, sondern wenn es der Mut und die Fitness zulässt, auch wirklich hinauf und hinunter gewandert. Und das jetzt so umzusetzen, dass das einer möglichst großen Menge an Menschen mit Beeinträchtigungen bekannt wird, aber natürlich auch ihren Freunden, ihren Familien, ihren Betreuern oder vielleicht sogar Trainerinnen, dass man sich das bei uns ausleihen kann, sich vielleicht einschulen lässt und dann einfach auch wandern geht mit Leuten, die bis jetzt nur auf Forstwegen irgendwo zwischen den Wäldern herumfahren konnten.
Ich habe jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut. Echt total schön, was du da machst, weil du sagst, das ist dein Herzensthema und du willst natürlich auch die Information verbreiten, dass es das gibt. Kann man sich das irgendwo anschauen?
Also wir sind gerade dabei, das so in eine Infrastruktur zu gießen, dass wirklich das für alle greifbar wird. Der Vorteil unserer Ehrenamtlichkeit ist da ein bisschen der Nachteil, weil es keine Bürozentrale gibt, die regelmäßig besetzt ist. Wir sind also gerade auf der Suche nach einem Kooperationspartner oder haben schon erste Gespräche gemacht, wo wir diese Wanderrollis hinstellen können, damit die wirklich auch täglich auszuleihen sind. Und ich hoffe sehr, dass wir das mit Anfang 25 dann wirklich auch alles organisiert haben. Dann wird es die Möglichkeit geben, sich das auszuleihen, sich da einschulen zu lassen. Mein großer Traum ist, nächstes Jahr eine Woche am Schöckl so ein Trainingslager zu machen, wo wirklich die Leute alle 2-3 Tage kommen können. Menschen mit Behinderungen und ihre Freunde, dass man da 2-mal übernachtet und einfach den Schöckl ein bisschen ausnutzt. Der hat ja verschiedene Geländebegebenheiten von dem Plateau da oben, aber auch bis hin zu wirklich steileren An- und Abstiegen. Und dass da eben Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen und ihre Begleitpersonen das mal testen können, um sich abzuchecken, wie weit sie sich da vorwagen können. Und dass es dann wirklich irgendwann mal ausgeliehen wird für Wanderwochen für Menschen mit Beeinträchtigungen.
Und auch die Frage an dich, wenn ich mich jetzt den Maltesern anschließen möchte, wo schaue ich da rein?
Also auch am besten im Internet, Malteser Hospitaldienst Steiermark. Wir haben unsere Zentrale auf dem Gelände der Elisabethinen. Es gibt immer im Herbst eine Ausbildung, die startet, aber auch ansonsten kann man, wenn man sagt, ich möchte mir das anschauen, einfach mal dazukommen, um sich anzuschauen, wie wir tun, wie ist das, wenn man in Kontakt tritt mit Menschen, die es nicht so leicht haben wie wir. Also das Internet bedienen und entweder ein Mail schreiben, eine Telefonnummer wählen oder einfach mal vorbeischauen. Wir sind im Dezember auf der Straße unterwegs in unseren sehr traditionellen Uniformen, weil das ist unsere große Spendensammlung im Advent. Wir haben keine regelmäßigen Subventionen, sondern wir leben vor allem durch Spenden. Und deswegen sieht man hoffentlich rund um den 8. Dezember auch den einen oder die andere Malteserin in der Stadt. Wir freuen uns natürlich über finanzielle Zuwendungen, aber wir freuen uns auch, wenn einfach jemand mal fragt, was wir so machen und warum wir das machen.
Wie erkenne ich euch auf der Straße?
Also wir haben die traditionellen, offiziellen Uniformen, die wir bei dem Spendensammeln anziehen. Das ist für die Mädels und das ist am besten erkennbar wirklich eine Krankenschwesteruniform mit weißem Häubchen und einem dunklen Umhang. Und die Burschen haben graue Uniformen und Anoraks Am besten erkennt man uns am achtspitzigen Kreuz. Das ist irgendwie Symbol auch für die acht Elende, gegen die wir kämpfen im modernen Sinne.
Alles klar. Und jetzt bin ich noch gespannt, was eine Weltenbummler-Apothekerin so macht. Valerie Ettegger, ich weiß zwar, was eine Reiseapotheke ist, aber nicht, was eine Reiseapothekerin ist. Bitte klär mich auf.
Ja, das bin dann wohl ich, weil so werde ich jetzt mittlerweile liebevoll von einigen Kolleginnen genannt. Und das führt darauf zurück, dass es mich schon während meiner Studienzeit irgendwie so in die Ferne gezogen hat. Dann kam Corona, Reisemöglichkeiten gab es wenige, Arbeit und Bedarf in den steirischen Apotheken gab es viel und so hat sich das dann überschnitten. Es hat begonnen, das Apothekerinnenherz in meiner Brust zu schlagen und als es dann wieder möglich war, habe ich mir gedacht, ja, noch schöner als in die Welt rauszuziehen und die zu erkunden und in andere Kulturen einzutauchen, wäre es doch auch irgendwie ein bisschen was vom Gesundheitswesen mitzubekommen. Und so ist der ganze Stein dann ins Rollen gekommen. Ich habe mich für ein Austauschprogramm beworben, um auch berufliche Erfahrung sammeln zu können im Ausland.
Ein Austauschprogramm? Hat das jetzt was mit den Apotheken zu tun?
Dieses Austauschprogramm hat jetzt nicht spezifisch was mit den Apotheken zu tun. Das ist über die Rotaria gelaufen. Das ist auch eine international vernetzte Hilfsorganisation, wo es darum geht, einerseits ein Netzwerk aufzubauen, Freundschaften zu pflegen und vor allem auch Hilfsprojekte zu unterstützen. Und unabhängig von der beruflichen Sparte bieten die auch Praktika schon für junge Berufstätige an. Und deswegen hat es mich dorthin verschlagen.
Wo ist denn dorthin?
Ja, also wie gesagt, es ist ein international gesponnenes Netzwerk und in meinem Fall ging es dann ans andere Ende der Welt, nach Südamerika und zwar nach Brasilien. Die waren das erste Land, die nach der Pandemie wieder Leute aufgenommen haben und ja, das hat sich dann relativ kurzfristig ergeben und ja.
Okay, Brasilien kennen wir, glaube ich, alle, aber jeder denkt sofort an Rio de Janeiro, an Samba und so weiter und so fort. Ich gehe mal davon aus, du hast auch andere Dinge erlebt, vor allem was das Gesundheitssystem betrifft. Wie weit ist das brasilianische Gesundheitssystem vom österreichischen entfernt?
Ja, genau. Mit den typischen Klischees war ich natürlich vorab auch konfrontiert und habe die genauso in meinem Kopf mitgetragen und war dann sehr gespannt, einfach mal ohne viel Erwartungshaltung loszustarten. Und ich war dann ganz im Süden des Landes im Einsatz. Da verirren sie jetzt nur sehr, sehr wenige Touristinnen hin. Deswegen bin ich da auf sehr großes gegenseitiges Interesse auch gestoßen und war wirklich positiv überrascht vom Fortschritt des brasilianischen Gesundheitswesens dort. Also es ist wirklich, hat einen westlichen Einfluss, ist nicht zu vergleichen mit der Gesundheitssituation im Norden des Landes, weil einfach der Staat so riesengroß ist, ganz eine andere Infrastruktur herrscht und auch einfach unterschiedliche Verteilung von der Bevölkerungsdichte. Und im Süden, wo ich in verschiedensten pharmazeutischen Betrieben tätig war, das waren sowohl Apotheken, dort unterscheidet man zwischen öffentlichen Apotheken, Apotheken, die der Staat finanziert, wo man quasi die Krankenkassenrezepten einlösen kann, aber auch den magistralen Apotheken, sprich alle magistralen Rezepturen. Das sind jetzt diese Arzneimittel, die nicht die Industrie fertigt, sondern die wir Apotheker in mühevoller Handarbeit herstellen, seien es Zäpfchen, Salben, Kapseln, werden dort in einer Apotheke mit sämtlicher technischer Unterstützung wirklich hochqualitativ hergestellt. Dort war ich am Werk genauso wie in verschiedenen Universitäten, wo ich mitbekommen haben dürfen, wie die Ausbildung der Pharmazeutinnen dort funktioniert. Und ja, es ist dann so weit gegangen, dass ich dann in umgekehrter Position auch an den Universitäten Vorträge über das österreichische Gesundheitswesen halten habe dürfen, weil die so fasziniert von dem waren, auch wie es bei uns in Österreich läuft. Und ich die Erfahrung machen habe dürfen, wie wertvoll das sein kann, wenn man einfach gegenseitig voneinander lernt und schaut, was wo wie läuft und wie man Sachen vielleicht mitnehmen und auch besser machen kann.
Wow, also du hast da einiges erlebt und auch viele Stationen anscheinend durchlebt. Wie hat denn das so funktioniert? Hast du da einfach dann angefragt und gesagt, hey, ich bin da und wolltest du mir nicht ein bisschen mitarbeiten lassen? Oder wie hat das so dein Alltag ausgeschaut?
Ja, also einen richtigen Alltag hat es nicht wirklich gegeben, weil es verschiedene Stationen gegeben hat in dieser Zeit. Also 3 Monate war ich dort in diesen Praktikern involviert. Und man kann sich das so vorstellen, durch diese Rotaria wurden mir Praktikumsplätze vermittelt. Im Gegenzug, da es auch ein Austauschprogramm war, habe ich mich bemüht, für Personen aus Brasilien Praktikumsplätze in dem Berufsbereich zu finden. Und dann vor Ort haben sich aber noch viele weitere kleine Ausflüge in verschiedene Betriebe dazugesellt, einfach weil ich eingeladen worden bin und auf so viel Bereitschaft und Herzlichkeit getroffen bin. Die Leute wollten mir wirklich mit allem, was sie hatten, möglichst authentisches und breites Bild bieten über ihr eigenes Land. Und so bin ich dann noch gekommen zu verschiedenen Farmen, wo Rinder gezüchtet werden, bis hin zu irgendwelchen Schönheitschirurgen, die mir unbedingt zeigen wollten, wie das in Brasilien läuft. Also ja, von bis war dann einiges dabei.
Wow, okay. Was war so dein einschneidendstes Erlebnis in Brasilien?
Besonders geprägt hat mich auch das Hilfsprojekt von einer Dame, die ich dort kennengelernt habe, die eine Station aufgebaut hat, so ein kleiner Anlaufort und ein kleines Zuhause für drogenabhängige Obdachlose, die nicht wie bei uns auch irgendwie auf staatliche Unterstützung zum Teil zählen können. Und das war für mich sehr faszinierend. Ich habe mit ihnen dort Kekse gebacken und ihnen geholfen, die Haare zu schneiden und einfache Hygienemaßnahmen durchzuführen. Aber auch der Aufenthalt in einer klinischen Apotheke und die Versorgung auf der Neonatologie bei den ganz kleinen Frühgeborenen, das waren Einblicke, die für mich sehr wertvoll waren und mich sehr bewegt haben und motiviert haben, weiterzumachen und dann auch in die andere Richtung zu gehen, nicht mehr mit der Vision, Wissen zu gewinnen und beruflich wachsen zu können, sondern einfach was zurückzugeben, aus dem Grund, dass wir Pharmazeutinnen so eine fundierte Ausbildung haben, die ja überall auf der Welt gebraucht wird.
Wie lange warst du da in Brasilien?
3 Monate war ich in Brasilien und dann bin ich noch weitergezogen.
Das, was du jetzt erzählt hast, da hätte ich gedacht, ein Jahr mindestens, aber okay, gut. Du bist dann weitergezogen. Das heißt, was war deine nächste Station?
Ja, ich bin dann noch weiter nach Zentralamerika und war dort unterwegs, weniger beruflich im Einsatz, aber man nimmt das natürlich mit und man betritt jetzt keinen Urlaubsort mehr mit den gleichen Augen wie zuvor, sondern man versucht möglichst dann überall auch ein paar Einblicke zu erhaschen.
Du schaust, ob irgendwo Uni ist und ob du einen Vortrag halten kannst oder wie.
Indirekt. Wie gesagt, das hat dann einfach in mir so den Wunsch geweckt, auch wirklich was zurückzugeben und noch einmal loszuziehen. Ich war dann in der Zwischenzeit wieder in Österreich in den Apotheken tätig, weil es mir also wichtig ist, da den Anschluss nicht zu verlieren und bei uns up to date zu bleiben. Aber ich bin dann den Weg direkt über Organisationen gegangen und bin per Zufall im Nachtdienst über einen Flyer gestolpert, über ein Hilfsprojekt in Nepal mit einer Organisation, die in Deutschland sitzt und habe mich dann direkt dort beworben. Und 2 Monate später war ich dann wieder unterwegs, um dort Freiwilligenarbeit zu leisten.
Okay, Nepal, zum Verständnis, ist zwischen Indien und China. Wie war das für dich? Ganz eine andere Welt wahrscheinlich wie Brasilien?
Absolut. Also in Brasilien war ich ja wirklich positiv fasziniert und überrascht, wie fortschrittlich dort die Berufsausbildung und dann auch der medizinische Alltag ist im Gesundheitswesen. In Nepal war es dann ziemlich kontrovers. Ich glaube, es ist so bei den Gesundheitsrankings ganz hinten angesiedelt weltweit und dort hat man für Gesundheit wieder ein total anderes Verständnis und eine andere Basis. Also die schulmedizinischen Einschläge sind wirklich sehr gering. Es wird vor allem der Fokus auf die traditionelle Medizin gelegt, Pflanzenheilkunde, ayurvedische Medizin und Gesundheitsprävention bedeutet dort einfach was anderes wie bei uns. Und dementsprechend haben die Erfahrungen mich dort dann auch wieder sehr wachsen lassen in dem Bereich.
Wenn man jetzt größtenteils Menschen mit Naturheilkunde behandelt, wie wirkt sich das allgemein aufs Gesundheitssystem aus? Also merkt man da schon, es fehlt der Standard, der europäische Standard?
Absolut, es herrschen total andere Standards vor. Es gibt jetzt kein Gesundheitssystem wie bei uns, was auf Krankenversicherungen basiert. Krankenversicherungen haben dort nur sehr wenige Personen und einfach die schulmedizinischen und in unserem Sinne westlichen Behandlungen kann sich dort kaum jemand leisten. Man geht ins Krankenhaus und hat vielleicht eine Blinddarmoperation, die bevorsteht und man muss aber mit seinem gesamten Equipment, Skalpellen, Nadeln, Verbandsmaterial dort aufschlagen, um überhaupt behandelt zu werden. Und das können sich, wie gesagt, nur die wenigsten leisten. Und deshalb hat man dort dann auch einen anderen Zugang zur Gesundheit, weil wenn man eine Lungenentzündung beispielsweise hat, ist das womöglich eine Erkrankung, die nicht behandelt werden kann, was dann mit dem Tod einhergeht und was dort genauso mit dazugehört dann. Und es wird nicht so festgehalten an der Behandlung von allen verschiedenen Krankheiten. Also man hat ein Bewusstsein dafür, dass die Gesundheit sehr, sehr wertvoll ist und man ist angewiesen darauf, dass man das Wissen weitergibt, was in den einzelnen Dörfern gelebt und auch noch immer präserviert ist, dass man Heilkräuter richtig verwendet, vorsorglich schaut, dass man gut auf sich achtet, weil im Akutfall es keine Versorgung gibt. Also es gibt dort eigene Organisationen, wo man Freiwilligenarbeit leisten kann, um Kranke überhaupt von den Dörfern zu den Health Posts oder Spitälern zu transportieren, weil das teilweise 2 Tage Fußmarsch wäre und es dort weder dann Rettungsdienste noch Sonstiges gibt. Also man ist viel mehr auf sich selbst gestellt, als wir das kennen in unserem vernetzten Gesundheitssystem.
Habe ich das vorhin richtig verstanden? Der Patient bringt selbst sein OB-Werkzeug mit zu seiner Operation?
Genau, so funktioniert das dort.
Wenn man sich für die Vergangenheit interessiert, früher hat es ja bei uns auch so ähnlich ausgeschaut. Da ist ja auch viel mehr mit Kräutern und so weiter behandelt worden.
Auf jeden Fall, glaube ich, kann man da Parallelen ziehen und sehen. Es ist natürlich etwas rückständig, so könnte man das auch sagen. Aber gleichzeitig will ich das jetzt auch gar nicht negativ werten, weil man einfach sich weniger in Sicherheit wiegt und weniger das Gesundheitsbewusstsein und die Verantwortung abgibt, sondern jeder sehr gut für sich selber schaut und diese Dorfgemeinschaften versuchen, bestmöglich füreinander zu sorgen. Und meine Hauptaufgabe war dort auch, als quasi Lehrende zu arbeiten in einer Schule, die dort für junge Mädchen aufgebaut wurde zu diesem Zeitpunkt. Es wurden Kräutergärten angelegt mit Arzneidrogen und ich habe versucht zu vermitteln, wie man die dann im Krankheitsfall auch für sich nutzen kann. Genauso wie die einfachsten Hygienemaßnahmen, wie man Arzneimittel überhaupt richtig verwendet und einnimmt, sollte es dann soweit sein, wie man Arzneimittel und Antibiotika entsorgt, weil die da natürlich rezeptpflichttechnisch sehr andere Zugänge haben als wir und dementsprechend dort auch viel weniger Bewusstsein herrscht, dass jetzt ein Antibiotikum kein Allheilmittel ist und man sich das jetzt nicht wie dort dann oft einmal so im To-Go noch schnell ein Stamperl Hustensaft reinkippt, weil aufgrund der Luftverschmutzung dort Atemwegserkrankungen ein sehr großes Problem sind, zumindest in den Städten und Ballungsräumen. Und ja, es ist einfach sehr, sehr sinnstiftend und schön zu sehen, dass jetzt 2 Jahre später bereits 2 Jahrgänge von Mädchen diese Ausbildung durchlaufen haben und mittlerweile dort in einem Beruf arbeiten. Das ist ein glückliches Schicksal, was dort nur sehr, sehr wenigen Mädchen vorbestimmt ist. Leider der Standard schaut so aus, dass man mit 15 bis 17 Jahren verheiratet wird und dann für die Schwiegereltern und die eigene Familie sorgt. Und wenn da jetzt diese Mädels als Bäckerin oder Verkäuferin arbeiten dürfen, das ist für die ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht, den sie nicht einmal fähig waren zu träumen, weil das einfach ja abseits aller Möglichkeiten war. Und ich war ja als Mitwirkende nur wenige Wochen dort vor Ort, aber es gibt Kolleginnen, die da ihr berufliches und privates Leben hinten anreihen und sich total dem verschreiben und da ziehe ich meinen Hut, weil man mit so wenig Einsatz einfach total viel bewirken kann.
Hast du ausschließlich gelehrt oder auch gelernt? Sprich, hast du auch was für dich mitnehmen können?
Ja, ich glaube, das ist bis jetzt auch so überall, wo ich war, meine Erfahrung gewesen. Das eine geht nicht ohne das andere. Das geht zwangsläufig Hand in Hand. Ich habe dann auch wieder dort vor Ort die Möglichkeit bekommen, einmal bei einer ayurvedischen Klinik in Behandlung zu gehen und mir anzuschauen, mich mit Mönchen auszutauschen, wie es für die dort funktioniert. Ich war bei Health Posts, was bei uns den Rettungen entspricht oder dem Roten Kreuz, was so in ländlicheren Gegenden auch um Standorte geht für Ersthilfe und Gesundheitsversorgung. Das Problem ist eben, dass dort sehr viele wieder zugesperrt haben, weil nur ganz wenig Leute dort überhaupt die Möglichkeit haben, von der Infrastruktur das in Anspruch zu nehmen. Und ja, habe dort auch Apotheken gesehen. Ich war selbst dann auch auf der anderen Seite in einem Krankenhaus und habe miterlebt, wie das dort dann ist, aufgrund einer Lebensmittelvergiftung, weil es dort halt auch kulinarisch andere Standards gibt wie bei uns. Und mit dem kommt jetzt der europäische Gastrointestinaltrakt nicht immer auf Anhieb zurecht.
Jetzt wird sich der ein oder andere Zuhörer denken, wie kommt man, ich darf ja sagen, du bist ja noch jünger, in so jungen Jahren auf die Idee, alleine als Mädel, als Frau in die große weite Welt hinauszugehen, vor allem auch in solche Länder. Hast du da nie irgendwie einmal Bedenken gehabt, auch was deine Sicherheit betrifft?
Ich habe natürlich immer versucht, nicht unvernünftig zu sein, vorzusorgen, mich gut zu informieren Und in Brasilien war ich bei verschiedenen Gastfamilien im Laufe der Zeit untergebracht, habe dort gelernt, auch wie man sich in der Gesellschaft bewegt, wie die Verhaltensweisen sind und versuchst möglichst viel aufzuschnappen. Und natürlich ist zum Teil auch ein bisschen vielleicht Skepsis und Zweifel mit an Bord, aber meine Motivation und die Neugier, das war immer ein größerer Antreiber und meine Erfahrung war auch, egal wo man aufgeschlagen ist, man ist nicht allein. Ich bin auf so viel Unterstützung gestoßen und ja, kann das nur jedem weitergeben, der in sich den Wunsch hegt, in die Richtung was zu machen. Also wenn man ein gewisses Maß an Unsicherheit gut aushalten kann und den Mut und die zeitlichen Ressourcen hat, man kann losziehen und schauen, was wird vor Ort gebraucht. Weil es gibt so viel Projekte und Organisationen, die wirklich händeringend nach Menschen suchen, die mit Know-how willig sind zu unterstützen und zukünftigen Visionsträger und Visionsträgerinnen werden, weil das oft so viel mehr wert ist als noch die finanzielle Unterstützung, die auch natürlich immer eine wesentliche Rolle spielt.
Wohin geht deine nächste Reise? Hast du schon was geplant?
Es gibt jetzt noch keine konkreten Pläne, aber eins ist sicher, ich werde zur Wiederholungstäterin werden und das war bestimmt jetzt nicht das letzte Projekt, was ich aktiv vor Ort mit unterstützt habe.
Mhm. Ganz kurz nochmal zurück zu Nepal. Welchen Einfluss hat denn dort die chinesische Medizin? Die spielt ja bei uns in Österreich auch keine unwesentliche Rolle, oder?
Absolut. Es ist gefühlt für mich auch so jetzt in Europa und in Österreich, es wächst das Bewusstsein für ganzheitliche Behandlungen und die chinesische Medizin spielt dort genauso eine Rolle wie vor allem diese traditionelle indische Medizin, das Ayurvedische. Und das ist auch wirklich schön, wenn man sehen kann, das große Ganze. Man kann aus den unterschiedlichen Disziplinen sich das Beste raussuchen und wir haben hier den Luxus, dass wir wirklich schulmedizinisch mit dieser westlichen Medizin total ein gutes Basiswissen haben, Möglichkeiten, Sachen zu heilen, zu behandeln, Krankheiten und trotzdem möchte ich animieren, manchmal über den Tellerrand hinauszuschauen und wenn man dieses Wissen bündelt, ist ganz, ganz viel möglich.
Vielleicht noch ganz kurz, abseits deiner ehrenamtlichen Tätigkeit, hast du dir das Land auch ein bisschen anschauen können? Was hast du denn sonst noch so alles erlebt dort?
Ich habe mir das Land auch anschauen können. Wie gesagt, ich bin dort allein aufgeschlagen und habe gewusst, in 2 Wochen geht's dann los bei der Arbeit mit dieser Hilfsorganisation. Davor war ich noch auf Tracks unterwegs, war im Himalaya-Gebiet, auch zum Wandern von Kathmandu bis hin nach Pokhara. Es gibt sehr viele junge Reisende, sämtliche Altersschichten und alle waren immer fasziniert, wenn man gesagt hat, ja, man ist auch hier, um mitzuarbeiten. Ich habe von anderen Reisenden ihre Reiseapotheken bekommen, bevor sie wieder heimgeflogen sind, weil sie gemeint haben, die Leute da können sicher mehr damit anfangen und war bei verschiedenen Familien zum Essen eingeladen und gerade in Nepal mit der hinduistischen Religion habe ich mich immer sehr sicher und gut aufgehoben gefühlt. Man muss natürlich das auch aushalten können, dass man mehrmals täglich angesprochen wird, gerade, sage ich mal, als Europäerin mit blonden Haaren ist man dort wirklich eine Rarität und ich bin vermutlich irgendwo jetzt in zig diversen TikTok-Videos zu sehen gewesen, aber ja, der Austausch und die Interaktion ist was sehr Bereicherndes.
Du hast ja, wie du schon gesagt hast, einiges gelernt auch. Kannst du das auch irgendwie im Arbeitsalltag mit einbringen? In den Apotheken werden ja nicht nur jetzt fertige Medikamente verkauft, da wird ja hinten auch gerührt und gestampft.
Ich glaube jetzt tatsächlich, wenn es um die pharmazeutische Technik geht, dass das Wissen eher in die andere Richtung geflossen ist, weil wir da wirklich als Pharmazeuten und Pharmazeutinnen sehr hochkarätige Ausbildungen genießen und uns da schon wirklich in dem Fachgebiet auch sehr gut auskennen. Aber das, was ich mir auf jeden Fall mitgenommen habe und auch versuche immer weiterzugeben, ist, wir sind in einem Gesundheitssystem wirklich sehr gut aufgehoben und in den einzelnen Kundengesprächen und im Austausch mit den Personen, denn jeder, der in die Apotheke kommt, hat ein Anliegen und das ist die eigene Gesundheit, fährt bei mir schon auch eine gewisse Demut mit und Wertschätzung, wie das bei uns läuft und das ist auch wirklich ein Faktor, der einen Unterschied machen kann für jeden Einzelnen.
Ihr 4 seid jetzt unterschiedlich ehrenamtlich aktiv. Was hat der Eintritt in das Ehrenamt für euch verändert in eurem Leben? Also habt ihr jetzt einen anderen Blickwinkel auf die Welt seitdem oder wie schaut's da aus?
Ich glaube schon, dass es einen anderen Einblick bringt. Man sieht gewisse Sachen vielleicht ein bisschen anders, wenn man dann gewisse Situationen einfach gesehen hat, Man sieht, wie es in anderen Ländern funktioniert, wie es in anderen Ländern abläuft. Und so wie die Kollegin gesagt, ist dann vielleicht schon ein bisschen Demut auch dabei. Und man weiß dann vielleicht ein bisschen mehr zu schätzen, wie es einem selbst eigentlich gut geht, wie es uns eigentlich in Österreich gut geht. Das ist dann wirklich schon mit Demut verbunden. Und das finde ich eigentlich eines der interessantesten Sachen, die man dann eigentlich über sich selbst dann erlernt. Ja.
Also mein großer Gewinn ist, dass ich wirklich verstanden habe, wie wichtig Geben und Nehmen ist. Also ich gebe wirklich viel Zeit, aber ich nehme viel mehr davon raus, als ich investiere. Wie dankbar man ist, wenn einem fremde Menschen das Vertrauen schenken, nämlich wirklich wie das Vertrauen, ihr Leben mit zu gestalten und auch ihre Sicherheit teilweise zu verantworten. Und dass man oft gar nicht so weit wegschauen muss, um Menschen in Lebenssituationen zu entdecken, von denen man gar nicht weiß, dass sie eigentlich hier noch möglich sind.
Ja. Für mich ist es so mit dem Ehrenamt, man geht wahrscheinlich mit dem Gedanken, was zu geben in die Situation hinein, aber man ist immer auch selber Profiteur und kriegt sehr, sehr viel zurück, sei es die Annahme der eigenen Arbeit, als auch die Wertschätzung. Und man findet sich in Situationen, die einen als Person dann auch immer wieder wachsen lassen und das ist was Wunderschönes.
Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich denke, ich habe ein ganz großes Glück gehabt. Ich habe ein wunderschönes Studium gehabt. Ich habe jetzt einen ganz tollen Job. Ich habe super nette Kollegen und Kolleginnen. Und ich freue mich einfach, wenn ich da anderen Leuten, denen es nicht so gut geht, ein bisschen was zurückgeben kann, wenn man sie wirklich oft mit einfachen Mitteln unterstützen kann. Und das ist ein ganz, ganz super Gefühl, wenn man hier einfach helfen kann. Und es gibt dann auch total viel, um dann vielleicht Situationen im Berufsalltag, die dann nicht so ganz einfach sind oder stressig sind, dass man die dann da ausblenden kann, wenn man sich einfach denkt, das war jetzt total schön und das hat mich sehr gefreut. Und ich denke eben immer auch, wir sind von Kammerseite wirklich sehr froh, dass es ganz viele Kolleginnen gibt, die sich hier einsetzen. Also wir haben ja auch sehr viele Leute, die dann bei den Freiwilligen Feuerwehren oder bei den Rettungsdiensten mitarbeiten. Und das ist einfach auch für Standing der Apotheker ganz toll, weil wir da zeigen können, was wir denn eigentlich alles von unserer Ausbildung her können, weil das wissen eigentlich ganz viele Leute gar nicht. Und die sind dann ganz erstaunt, was alles geht. Also, dass man sich einfach hinstellt und ein Feldspital aufbaut oder dass man sich einfach hinstellt und Arzneimittel organisiert innerhalb kürzester Zeit, wirklich mannshoch, kistenweise standen bei uns im Betrieb und sind dann in die Ukraine verschickt worden oder dass man einfach irgendwo in die Welt hinausbaut und dann die Leute partizipieren lässt, wie toll es bei uns im Gesundheitssystem eigentlich läuft.
Ja, ohne Ehrenamt würde unser gesellschaftliches Zusammenleben so nicht funktionieren. Wir hätten bei weitem nicht diesen Wohlstand, diesen sozialen Zusammenhalt und müssten mit ganz vielen Problemen alleine zurechtkommen. Umso mehr möchte ich euch stellvertretend für alle Ehrenamtlichen in der Steiermark und darüber hinaus Danke sagen für das, was ihr rund um die Uhr leistet. Vielleicht habt ihr ja jetzt auch andere motiviert, sich ehrenamtlich zu engagieren. Euch allen ein erfolgreiches neues Jahr. Ich freue mich auf weitere spannende Erzählungen aus den Apotheken. Danke fürs Vorbeischauen.
Danke.
Danke. Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.